Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind im Gottesdienst, im Präsenzgottesdienst und haben jetzt das Aufnahmegerät angestellt und schicken auch eine Botschaft nach draußen ins Internet und an unsere Trema-Gemeinde. Und wir begrüßen alle auch draußen jetzt ganz herzlich und wir wünschen Ihnen jetzt schon eine gesegnete Woche. Wir haben ein wunderbares Wort und ich fange mal gleich mit einem Vers an, der mir heute Morgen entgegengekommen ist. Der steht im 1. Korinther 8, Vers 2 und da heißt es: Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Wow. Dann geht's weiter. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Und da habe ich mal drüber nachgedacht. Wir entdecken ja gerade in der Astronomie immer laufen, wir hatten ja letztens den Morgenstern, in der Astronomie entdecken wir immer neue Sonnensysteme, neue Universen. Das Universum, das Sonnensystem ist das Universum, das hat Gott geschaffen, aber die anderen Universen hat er auch geschaffen. Wer weiß, was da noch alles ist. Wir entdecken immer was Neues und dann wollen wir uns anmaßen, wir wissen alles. Gar nichts wissen wir. Und sich damit zu loben und damit zu prahlen, selbst als Pastor, habe ich nie gemacht und werde ich auch nie tun, weil all das, was hier drin steht, muss ich ja erst begreifen. Und das kann ich besser begreifen durch den Heiligen Geist. Und wenn ich den Heiligen Geist bitte, das ist ja auch eine Art von Demut, dass ich sage, ja, was will der mir schon sagen? Ich weiß ja alles, gell? So ist doch die Welt. Aber ich komme und sage, ist gar nichts weiß ich. Und damit hilft er mir dann, die Dinge zu tun und zu sagen, die er hören will. Und wenn wir heute Morgen gewisse Dinge schon vorher besprochen haben, dann werdet ihr gleich hören, dass wir genau mit dem heutigen Wort auf Kurs sind. Und jetzt fangen wir einmal damit an, denn das war das kurze Wort, dass man eigentlich nichts weiß und sich nicht etwas einbilden soll, dass man ja die ganze Bibel schon kennt. Nicht? Ich habe Leute, die im Gefängnis mir erzählt haben, ich habe die Bibel schon 10-mal durchgelesen. Sie haben sie nicht begriffen, sie lesen sie eben wie Buchstaben nacheinander und wissen gar nicht, was da drin ist. Und dann gibt es noch viel Schlimmere, jetzt, aber ich komme von meinem Wort ab, aber ein Pastor predigt ja immer gerne. Die Leute, die da zwischen den Zeilen lesen, das sind ja noch die Schlimmsten. Die lesen was raus, was da gar nicht steht. So, damit erstmal Schluss. Denn die sind noch ganz schwer wieder zufrieden zu sein. Am vorigen Sonntag haben wir im Petrusbrief gelesen. Wir haben im Petrus im Kapitel 2 gelesen letzten Sonntag. Und zwar ging es um den Morgenstern und es ging Petrus darum, wie wichtig die Gemeinde ist und die Gemeinschaft. Ist doch richtig, ne? Das war das Thema. Und wenn wir heute, gehen wir nicht weiter im Petrusbrief, sondern zurück. Wir gehen in den zweiten Petrusbrief und zwar in das Kapitel 1 und da heißt die Überschrift gelebter Glaube. Wo kann man denn Glaube leben? In der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Denn alleine kann ich keinen Glauben leben. Ich habe dann Glauben, aber leben heißt, sich aktiv mit Menschen auseinanderzusetzen. Nicht einfach manchmal, aber es geht. Und wenn wir jetzt noch etwas möchte ich vorweg schicken, bevor wir in das Wort einsteigen. Ich habe Kommentare gelesen, wo man bezweifelt, dass die Briefe, die Petrusbriefe von Petrus geschrieben sind. Die gehen dann auf die Anfänge in den Evangelien zurück und lesen dann, dass das ein grober Mann war, aus einfachen Verhältnissen, er war Fischer. Das sind alles in den Augen der Leute damals so nicht die klügsten Köpfe gewesen. Und grob war er auch noch. Und jetzt schreibt der solche Briefe. Und deshalb bezweifeln sie, dass Petrus diese Briefe geschrieben hat, weil sie auf seine Vergangenheit schauen. Hatten wir gerade eben von Conny vorweg. Wir schauen in die Vergangenheit und haben dann unser Augenmerk auf die Vergangenheit gerichtet. Und das ist passiert hier auch. Und dazu möchte ich ganz einfach etwas sagen. Die 66 Bücher der Bibel, wer hat denn die ausgesucht? Gott hat die ausgesucht. Und wenn er nicht genau weiß, wer die geschrieben hat, obwohl er es weiß, sag ich mal, dann schreibt er den Hebräerbrief. Und dann steht immer wieder, wir vermuten, dass Paulus es geschrieben hat, aber wenn man ihn zitiert, heißt es immer, der Schreiber des Hebräerbriefes. Und wenn man aber jetzt wirklich
als Überschrift liest, 1. und 2. Petrusbrief, die Gott eingesetzt hat, dann sind sie da drin, weil Gott sie haben wollte. Amen. Und nicht, weil irgendwelche Kommentatoren jetzt anzweifeln, dass er das vielleicht gar nicht geschrieben hat. Petrus hat sie geschrieben, sonst wären sie nicht in der Bibel.
Amen.
Amen. So, das musste ich einfach wegschicken. Deshalb sind die Briefe nämlich wichtig und sie sind fantastisch geschrieben, weil das Gemeindeleben darin zum Ausdruck kommt, dass Petrus in der Gemeinde diese Lehre unterbringen will. Ah ja, jetzt werden wir mal... Ah ja, das, den Vers 2 lesen wir jetzt, und zwar aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, den Vers 2.
Aus der Genfer Übersetzung.
Ja.
Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt.
Wenn man genau hinhört, ist es eine Mahnung. Und wenn man weiß, in welcher Zeit es geschrieben wird, da waren die Gnostiker dabei, und da wollten die diese Irrlehre nämlich verbreiten, und die Spannung, die dadurch entstanden ist, die musste hier von Petrus aufgegriffen werden, aber er hat eben nicht mit dem Holzhammer zugeschlagen, sondern er hat mit ganz einem anderen Werkzeug gearbeitet, was wir jetzt gleich hören. Es steht nämlich in Vers 3.
In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat.
Ja, die Gemeinde muss ermahnt werden, aber sie wird ermahnt mit dem Geschenk Gottes. Was Gott uns geschenkt hat, dass wir das, ich sag mal flapsig, nicht in die Tonne treten, sondern begreifen, dass dieses Geschenk da ist. Und das steht im Vers 3 des 2. Petrusbriefes in Kapitel 1. Es heißt dort ein Leben und ein Leben in Frömmigkeit. Frömmigkeit, zitiere ich mal nach Luther, da ist die Ehrfurcht gemeint, die Furcht des Herrn. Also nicht die Furcht vor etwas, oh, ich habe Angst, sondern die Furcht ist die Ehrfurcht, wenn das zitiert wird. Und Luther sieht das als Frömmigkeit. Und hier ist von Leben und Frömmigkeit gesprochen, die uns geschenkt wird. Und Leben umschreibt das Leben in der diesseitigen Situation, nämlich das diesseitige Leben zwischen Geburt und Tod. Und es ist aber auch gleichzeitig auf das neue Leben nach unserem Tod gerichtet, und das finden wir in Johannes 11, Vers 25, den liest Conny uns jetzt auch vor, aus dem Johannesevangelium.
Das sagte Jesus zu ihr, nämlich zu Martha, ja. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Ja, und das ewige Leben, das ist nämlich das, was wir wissen müssen. Das ewige Leben beginnt hier und heute. Und vollendet wird es bei Jesus. Aber darüber hören wir später noch mehr. Das lasse ich erstmal so stehen. Und damit niemand diese Frömmigkeit, also die Ehrfurcht, missversteht, betont Petrus jetzt auch die Erkenntnis noch dazu. Das Kennen, was ich vorhin ja schon gesagt habe, dass wir wissen, was wir eigentlich gar nichts wissen. Aber die Erkenntnis führt da hinzu, und zwar die Erkenntnissen, die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Zum wahren Leben und zur rechten Frömmigkeit, also zur rechten Ehrfurcht, gehört auch die Freude. Und die Freude ist die, dass Gott uns erkannt hat und dass er uns geliebt hat. Und dass von daher es ausgegangen ist, dass wir diese wechselseitige Beziehung haben und aufbauen und weiter pflegen. Und da brauchen wir keine philosophischen Gedanken und große Spekulationen und Dinge aufzuwerfen. Hier geht es einfach darum, dass wer von Gott berufen ist, den hat Gott erkannt. Und im Hören auf seinen Ruf erkennen wir Gott. Das ist, wenn Gott dich ruft, erkennst du ja, dass er da ist. Und das ist etwas, was so wichtig ist in unserem Leben, dass wir Gott verstehen, wie er zu uns spricht und ihn hören. Und dann können wir diese Ehrfurcht an den Tag legen und diese Erkenntnis, die wir daraus haben, die führt wieder zu dieser Frömmigkeit, zu dieser Furcht des Herrn, dass wir wirklich sagen, wow, das habe ich wirklich erlebt. Das ist sowas von gewaltig und das ist so toll. Und dann schreibt Petrus hier nämlich etwas, was wir jetzt manchmal falsch lesen können. Petrus schreibt, er hat uns berufen, nicht euch, uns. Haha. Das muss man erstmal lesen. Er hat uns berufen und damit will er nämlich sagen, dass Sie ja berufen sind, das weiterzugeben. Und das ist auch etwas, was wir nicht falsch verstehen dürfen. Wir sind dazu da, es weiterzugeben. Und wir haben diese Berufung, die haben wir bekommen, nicht um unseretwegen oder wegen unserer Nöte oder unserer Leistung vielleicht sogar. Wir sind von Jesus berufen, weil er es will. Da ist kein Verdienst, kein Ding vorher, was irgendwie in die Waagschale geworfen wird. Einfach das Licht auf dich geworfen, zack. Und dann ist es an dir, etwas zu erwidern. Und dann kommt die Erkenntnis, er hat dich erkannt, damit du ihn auch erkennst. Und damit wollen wir nochmal weitermachen. Und wir müssen jetzt auch sehen, dass die Herrlichkeit Gottes da ist. Und sie zeigt sich ja, wie wir sie letztlich auch um uns herum immer und in der Vergangenheit gesehen haben. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich zum einen doch in der Schöpfung. Ganz klar. In der Gegenwart, in seinem Heiligtum, wenn wir an die alte Zeit denken, wenn wir an das Zelt denken, an die auf der Wanderung mitgeführte, das war ein Zelt, in dem Gott hinter dem Vorhang gelebt hat. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und Petrus bringt das hier mit der göttlichen Kraft in Verbindung, die wir gesehen haben. Also er bringt die Herrlichkeit Gottes mit der Kraft in Verbindung. Und da können wir auch wieder auf die Vergangenheit schauen, wie das Volk Israel durch das Schilfmeer geführt worden ist. Ja? Da haben alle gesagt, ja, das ist doch kein Thema. Wenn das Wasser nur knietief ist, dann kann ja das Volk da durchgehen. Wenn das machen dann wieder die Leute, die Bibel runterziehen wollen. Die sagen, ja logisch, das Wasser war ja nicht tief, deshalb sind die da durchgegangen. Und dann kann ich zur Antwort geben, und wieso ist denn in diesem knietiefen Wasser das ganze ägyptische Heer ertrunken? Steht hier? Das ist so das, wo man aufpassen muss, wenn man die Bibel runterreißen will. Also es geht hier einmal um den Durchzug, die Rettung des Volks Israel im Schilfmeer, die Rettung aus dem Wasser, da habe ich nur mal die Sintflut angedacht. Und wenn seine Heeresmacht, wird ja auch immer wieder angeführt, wo er Siege errungen hat. Und der letzte große Triumph ist doch der Kampf Jesus gegen den Teufel, wo Gottes Macht sichtbar geworden ist. Ja, haben wir vorhin auch im Lobpreis noch drüber gesprochen. Und Petrus selbst hat es erlebt. Petrus selbst hat es erlebt, als er ans Ufer kommt und hat keinen Fisch gefangen. Und dann steht da jemand, den er nicht kennt, und er schickt ihn los und sagt, fahr noch mal raus, zu falscher Zeit. Das ist eine eigene Predigt, wenn ich da jetzt anfange, das wird dann über eine halbe Stunde. Aber die ist mal angesagt. Im April werde ich sie übrigens halten. Nicht hier, sondern an einem anderen Ort. Und dann fährt Petrus noch mal raus, und als er dann zurückkommt mit 153 Fischen, die haben die Fische auch noch gezählt, steht in der Bibel, gell? Da sagt er, ach ja, das ist ja Jesus, der da steht. Der hat mich rausgeschickt. Und das sind doch diese Dinge, die wir alle sehen, die wir auch täglich um uns haben. Und ich könnte jetzt anfangen mit unserem Sozialdienst. Was haben wir da alles in den letzten Wochen erlebt? Gottes Kraft. Gott will es. 2015 habe ich den ersten Vito bekommen. Da habe ich 3 Jahre für gearbeitet, bis er da war. Jetzt haben wir 4 Autos bekommen. Von Mai bis heute. Ja, merkst du, da hat Gott mitgewirkt. Und 4 Autos sind, glaube ich, ein bisschen teurer als einer. Ne? Das will ich aber da nicht weiter ausführen. So, ich möchte jetzt einfach den Inhalt von Vers 3 zusammenfassen. Der ganze Glaube als herrliche Verbindung mit Gott und dem auferstandenen Jesus ist ein Geschenk der Güte Gottes, des gütigen Gottes für uns. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Der ganze Glaube als herrliche Verbindung mit Gott, dem auferstandenen Jesus, ist ein Geschenk des gütigen Gottes. Amen. Und das war noch nicht mal der Key Verse, würde ich sagen, der Leitvers für heute. Der Leitvers, der kommt jetzt erst und der ist noch viel grandioser. Jetzt ist es der Vers 4.
In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben.
Ja, noch weiter bitte.
Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen.
Hört ihr was? Wir können Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Und darum geht es jetzt. Und das ist ein gewaltiger Vers. Deshalb bin ich im Petrus darauf gestoßen. Wir können Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Gottes Herrlichkeit, seine Wohltaten, kurz seine Machterweise, die sind uns geschenkt worden. Und diese Verheißung, die hier ausgesprochen wird, oder auch wie es in anderen Übersetzungen heißt, diese Zusage, die wollen wir uns jetzt betrachten. Was ist denn das Ziel, was Gott vorhat? Gott möchte unter uns wohnen. Okay? Und wir dürfen uns Söhne und Kinder und Töchter Gottes nennen. Ist das nicht ein Privileg? Wir haben die Aussicht, also die Hoffnung und den Blick durch den Glauben auf den neuen Himmel und die neue Erde, die kommen wird. Haben wir auch im 2. Petrus 3. Das werden wir gleich noch lesen. Und diese Verheißung und diese Hoffnung, die wir daraus haben, die basiert nicht auf guten Wünschen oder auf unseren Wünschen, was wir wollen, sondern sie ist in dieser göttlichen Offenbarung verankert, die Gott uns in diesem Vers gibt. Da ist nicht das Spätere drin und das Frühere, da ist alles drin. Da ist unser Leben vor und nach dem Tod drin. Und wenn wir das sehen, dann ist das eine ungeahnte Hoffnung, die wir haben. Und wenn wir an dieser Hoffnung, da müssen wir einfach festhalten. Und diese Hoffnung, die müssen wir für unser jetziges Leben sehen und für unser späteres Leben, für das gesamte Leben. Und wenn wir unser jetziges Leben sehen, ist das so viel, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, das ist so ein Fingerbreit. Und unser ewiges Leben, da können wir also bis nach Hamburg einen Strich machen. Das ist ewig und dann geht es noch weiter. Und darauf geht es hin. Und jetzt heißt es hier, dass es eine kostbare Verheißung ist. Kostbar, weil sie unbezahlbar ist und durch menschliche Opfer nicht erreicht werden kann. Sie werden wodurch erreicht? Durch das kostbare Blut, was Jesus am Kreuz für uns vergossen hat. Dieser Vers ist so gewaltig, der rüttelt mich innerlich auf. Da bin ich also voll dabei. Und diese größten Verheißungen, heißt es, die unterscheiden sich von den Verheißungen im Allgemeinen. Und wenn Lukas, der spricht oft von großen Verheißungen in seinem Evangelium. Und dann meint er immer den Heiligen Geist. Das ist für ihn schon eine große Verheißung. Aber wenn Gott sagt, dass wir mit ihm leben sollen und jetzt ihn hier haben möchten und haben, dann ist das viel mehr. Das ist die große, die größte Verheißung, die wir überhaupt in Anspruch nehmen können. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das ist die Aussage. Wir nehmen Anteil an seiner göttlichen Natur. Teilhabe an der göttlichen Natur zu sein, heißt es auch in einer anderen Übersetzung. Und Gott möchte sich neu im Geist mit uns verbinden. Und dieser wird uns dann nie mehr genommen. Diese Verheißung und dieses Versprechen. Und Conny, lies uns bitte den Psalm 51, die Verse 12 bis 14 vor. Danke.
Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen.
Ist das nicht toll? Ein fantastischer Vers. Schaffe in mir, Herr, ein reines Herz. Das hat, ich glaube, Schütz hat das vertont. Wir haben es schon gesungen. Ich habe es im Chor a cappella gesungen. Ein fantastisches. Ich habe früher diese ganzen Texte gesungen und sie haben mir nichts gesagt, weil ich Jesus nicht kannte. Ich war zwar in Kirchen und ich war in Gemeinderäten, ich war Kirchengemeinderäten, ich war im Vorstand mit von Kirchengemeinden, aber ich habe nichts begriffen. Da kommen wir wieder auf den Vers aus dem Korinther. Ich habe nichts gewusst und nicht begriffen. Und ich sage euch eins, ich weiß heute auch noch nicht alles. Ist doch ganz klar. Gott wird uns das offenbaren. Und obwohl wir natürlich viele Zusammenhänge kennen, aber alles wissen wir nicht. Wir können nur auf diese Verheißung schauen und wissen, dass die vorher schon da gewesen sind. Ein Kind wird euch geboren, ein Sohn wird euch gegeben, steht im Jesaja ganz vorne in den ersten Kapiteln. Und Jesus ist geboren worden. Das ist doch schon für uns eine Bestätigung, dass wenn Gott etwas verheißt, dass es auch tatsächlich passiert. Und jetzt sollen wir Teilhaber an der göttlichen Natur werden. Halleluja. Haut mich um. Und jetzt lesen wir mal noch, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat. Im 2. Petrus 3, Vers 13, das greifen wir ein bisschen vor, steht auch etwas ganz Fantastisches.
Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert.
Wir sind hier, warten auf die neue Welt und haben trotzdem die Teilhabe an der göttlichen Natur angeboten bekommen. Es ist ein grenzüberschreitender Vorgang. Wir sagen nicht, das wird alles passieren dann. Nein, es passiert hier jetzt schon. Wir müssen es nur ergreifen und wir müssen uns danach ausrichten. Und deshalb ist auch die Ermahnung, die wir vielleicht in dem ersten Vers und im zweiten Vers gehört haben, gar nicht so deutlich. Sie ist vielleicht nur ein Hinweis, passt auf, bleibt auf Kurs. Und wenn wir hier nochmal auf Paulus schauen, der hat diese Verwandtschaft Gottes auch durch die Adoption zum Ausdruck gebracht. Die Adoption war damals im Römischen Reich an der Tagesordnung, ganz anders als bei uns. Sie wurde als Belobigung oder Vorteil, es war eine Vorteilsnahme, wenn du von reichen Leuten adoptiert wurdest. Gell? Und heute ist das ja ganz anders, das hat eine ganz andere Richtung. Und wenn wir so auf die Adoption schauen, dann sind wir von Gott adoptiert worden und diese Kindschaft, die ist auch wichtig. Damit haben wir ja schon die Verbindung da. Wir haben dann schon die Teilhabe an der göttlichen Natur. Denn der Adoptierte in der römischen Zeit wohnte ja auch im Palast des reichen Mannes. Und insofern haben wir Gottes Nähe und seine Privilegien auch heute hier schon, die wir genießen können. Es geht hier nicht um Vergöttlichung des Menschen, sondern um Gottes Nähe. Und daraus folgt etwas, daraus folgt die Heiligkeit. Und Heiligkeit ist etwas, was man auch falsch verstehen kann. Ich kenne Menschen, die heilig durch die Welt laufen. Aber das sagt dann der Volksmund, wenn sie abgehoben von der Welt sind und sich total ausklammern und nur noch in der biblischen Welt unterwegs sind. Das ist natürlich auch eine Sache. Aber Paulus schreibt, ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich muss mit der Welt leben, aber weiß, dass ich diese Dinge koppeln muss. Ich muss sowohl mein weltliches Bewusstsein, ich muss mit Leuten reden, ich kann nicht morgen durch die Stadt gehen und sagen, ich gucke euch alle nicht mehr an, weil ich ja so heilig bin, gell? Das wäre schlimm, sondern ich muss mit den Leuten reden, aber ich muss trotzdem meinen Standpunkt haben und meine Verheißung von Gott umsetzen, dass ich zu diesen Menschen auch mit ihnen friedlich umgehe, auch wenn sie mich angreifen, auch wenn sie mir Böses tun, muss ich trotzdem auf der Hut sein, dass ich nicht ausraste. Hatten wir heute Morgen auch schon ein Gespräch. Und das ist ganz wichtig. Die Gottesnähe ist wichtig und die führt zu dieser Heiligkeit. Und alles diese Heiligkeit, die jetzt schon beginnt in uns, wir erkennen, dass wir anders sind, die endet letztlich nach unserem Tod, wenn wir wieder auferweckt werden. Und der Tod kann aber auch dann sein, wenn wir entrücken. Die Entrückung darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ein Thema, was wir nochmal aufgreifen sollten. Dann werden wir Gottes Ebenbild in Reinheit wiederherstellen und dann werden wir auf gleicher Höhe vor ihm stehen. Das ist diese Heiligung, die dann zur Vollendung kommt, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Philipper 3, Vers 21 könnte man dazu lesen, wollen wir aber jetzt nicht zitieren. Um diese Gottesnähe und die Teilhabe an Gottes Natur noch einmal tiefer zu beleuchten, da frage ich einfach, was ist denn die göttliche Natur? Was stellt man sich darunter vor? Sie ist die Antwort auf alles, was du brauchst. Denn Gott möchte ja, dass es dir gut geht. Und er möchte, dass du ein erfülltes Leben hast. Und Gottes Natur ist das ja alles. Er hat erfülltes Leben. Er will Gesundheit für dich. Er will Frieden für dich. Er will Weisheit für dich. Hatten wir auch schon vorher drüber gesprochen. Und er möchte, dass du im Überfluss lebst, aber nicht mit Gier und falschen Voraussetzungen, die die Welt eben hat, wenn sie Dinge anpackt. Alles aber beginnt hier schon im Glauben. Was uns in Zukunft verheißen ist. Es beginnt hier, was uns in Zukunft verheißen ist. Die Nähe Gottes hier zu erfahren, um sie dann am Ende tatsächlich in Fülle und hundertprozentig zu haben, beginnt hier und heute. Und wer in Jesus lebt, dem wirkt sein Geist, sodass wir geheiligt werden. Und dazu, Conny, das muss man noch mal weiter untermauern. Im Johannes 17, Vers 23 liest du uns bitte jetzt mal die Verse oder den Vers aus dem Johannesevangelium vor.
Das ist ein Vers aus dem Gebet von Jesu für uns. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin.
Ja, wir sitzen jetzt schon mit Jesus rechts vom Vater. Wir haben schon die Einheit mit Jesus und dem Vater, die haben wir schon. Die göttliche Natur ist uns jetzt schon gegeben. Wir sind Teilhaber an der göttlichen Natur. Wir müssen sie nur leben und wir müssen diese Tiefe begreifen, die wirklich hier uns angeboten wird. Leute, das ist so gewaltig, da könnte ich noch 2 Stunden länger drüber reden. Das ist doch etwas, was unser Leben verändert. Und der Prozess, dieser Prozess der Heiligung, der beginnt hier. Und zum Ende der Herrlichkeit kommt er bei der Auferstehung von den Toten oder letztlich bei der Entrückung, wenn wir Jesus gegenüberstehen. Die nächsten Verse, wenn ich jetzt auf die nächsten Verse zu sprechen komme, dann würde ich eigentlich sagen, die Verse 5 bis 11, die beschäftigen sich mit der Welt, die einfach negativ sind. Die Welt reagiert anders und die Welt macht was anderes und von dieser Welt sollen wir uns fernhalten. Und das möchte ich eigentlich euch als Hausaufgabe aufgeben, die Verse 5 bis 11 nochmal persönlich zu lesen, damit wir jetzt diesen wunderbaren Teil der Teilhabe an der göttlichen Natur verinnerlichen und auch dabei bleiben und den letztlich mit einem Amen jetzt stehen lassen. Die göttliche Natur ist wichtig für uns, und die Teilhabe daran und die Fähigkeit überhaupt erstmal daran teilhaben zu können, ist uns ja gegeben. Und das spiegeln die wunderbaren Worte von Petrus wieder. Wie anders könnten sie ihm eingegeben worden sein von unserem Herrn? Amen.